When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
These days, work is in trouble. We've outsourced most of our manufacturing to other countries. And with that, we sent away good jobs and our capability to make things. American Giant is a clothing company that's pushing back against this tide. They make all kinds of high-quality clothing and activewear, like sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more, right here in the USA. So when you buy American Giant, you create jobs in towns and cities across the country. And jobs bring pride. Purpose. They stitch people together. If all that sounds good to you, visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com with promo code STAPLE20.
Aber wenn man da auf der Bühne steht und diese gesamte Energie so einer Vorstellung in sich aufsaugen kann, einschließlich Publikum, dann gibt es auch wahnsinnig viel Kraft. Also ich habe nach einer guten Vorstellung immer das Gefühl, wunderbar.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Ich bin wieder bei mir zu Hause im Arbeitszimmer. Mein Gegenüber ist relativ weit weg. Ich erkläre erstmal so ein bisschen auf dem Umweg, wer das wohl sein könnte. Also er stammt aus Rohrbach an der Gölsern, das ist in Niederösterreich, da gibt es ungefähr 1700 Menschen. Er ist da auf einem Bauernhof aufgewachsen. Die Kühe hatten Namen von Wagner-Heldinnen, also das ist vielleicht schon mal der erste Hinweis. Er ist da Ehrenmitglied im Fußballverein, hat in Wien studiert, 10 Jahre in etwa Operette vor allem gesungen und Mozart und was man dann so singt. Und mit 38, glaube ich, die erste Wagner-Note. Und 2013 kam dann Daniel Barenboim und hat ihn angeblich in 10 Minuten Vorbereitungszeit auf den Siegfried auf die Bühne in der Lindenoper in Berlin gestellt. Und danach war es dann vorbei mit dem Operettensingen so im Großen und Ganzen. Und jetzt vielleicht noch mal ein bisschen Strauß zum Runterkommen. Ansonsten aber Wagner, Wagner, Wagner. Überall und vor allem in Bayreuth. 2017 gab es mal ein Parsifal hier in Hamburg mit Achim Freier als Regisseur und mit Kent Nagano. Und jetzt ist er gerade in New York. Und ich sage einfach mal Grüß Gott, das verstehen Sie auf jeden Fall. In den Big Apple Andreas Schagerl heißen Sie nicht mehr, sondern Andreas Schager. Hallo.
Hallo, Grüß Gott. Schön, dass wir miteinander plaudern können. Ja?
War alles richtig soweit?
Alles bestens. Also wunderbar.
Bestens, wunderbar. Gut. Ich habe mir für dieses Gespräch als so eine Art Leitmotiv, da sind wir schon im Film, das Thema Kraft überlegt. Und ich dachte mir als Einstiegsfrage, Sie haben jetzt außer der Brünnhilde und dem Wotan in Bayreuth so ziemlich alles weggesungen. Wie kräfteverbrennend ist das eigentlich und wie erholen Sie sich davon?
Das ist eine gute Frage. Man darf eines nicht außer Acht lassen, dass diese große Rollen natürlich wahnsinnig viel Kräfte verzehren, Kräfte brauchen. Aber wenn man da auf der Bühne steht und diese gesamte Energie so einer Vorstellung in sich aufsaugen kann, einschließlich Publikum, dann gibt es auch wahnsinnig viel Kraft. Also ich habe nach einer guten Vorstellung immer das Gefühl, wunderbar, mach das gleich noch einmal.
Da sind Sie aber, glaube ich, der Einzige, der so denkt, oder?
Das weiß ich nicht, aber bei mir ist es zumindest so.
Alle anderen wollen unbedingt in die Eistonne und Sie sagen sich, ich könnte noch. Naja, gut.
Ja, es wäre natürlich nicht vernünftig, das ist klar. Aber der Wunsch, der Wille ist da, sagen wir mal so, und die Energie ist da. Und das kann ich mir nur erklären, dass auch vom Publikum, natürlich vom Orchester, von den Kollegen auf der Bühne und sehr, sehr viel kommt. Ja. Und das ist, und wenn man die Antennen offen hält sozusagen, dann ist das eine wunderbare Sache und dann kann man sich selbst mit dieser Energie auch infizieren. Und Wagners Musik ist ja prädestiniert dafür.
Gibt es denn eigentlich Tricks vor dem Auftritt, die Sie ständig praktizieren? Ich habe mal gelesen, dass Sie vor jedem Siegfried-Akt um die 50 Liegestütze gemacht haben. Das ist jetzt vorbei oder passiert das nach wie vor noch?
Ja, das passiert nicht mehr, das muss ich zugeben. Das war wirklich zu Beginn meiner Wagner-Zeit war das so, ich hatte einen, sagen wir mal so, einen unglaublichen Energieüberschuss und den musste ich mir abarbeiten bei jedem Akt und habe zur Beruhigung quasi mal so 50 Liegestütze gemacht, damit ich mal so auf ein Zero-Level komme und dann wieder auf die Bühne raus. Ja. Das hat sich mittlerweile gelegt, muss ich sagen. Und ja, mir wird es vielleicht nicht schlecht und vielleicht fange ich wieder an, so 20 Liegestütze oder so. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee.
Okay. Aber jetzt mal ganz ohne Spaß gefragt. Ich habe neulich von Alan Gilbert, dem NDR-Chefdirigenten, gelesen. Er hat davon gesprochen, dass in der Klassikbranche viel mehr Menschen Beta-Blocker nehmen, als man vermuten würde. Also wird an diesen Opernhäusern in der Klasse, in der Sie unterwegs sind, wird da auch regelrecht gedopt, um mit diesem Druck klarzukommen? Ist das nicht eine verheerende Angelegenheit, dass Künstler nicht mehr ohne Hilfsmittel klarkommen können dann?
Dazu kann ich leider nicht sagen oder Gott sei Dank nicht sagen, weil ich selbst diese Dinge nicht verwende. Aber es wird auf alle Fälle so sein und dass gerade ein großer Druck herrscht, das ist überhaupt keine Frage. Also es ist aber auch eine sehr persönliche Sache, muss ich sagen. Natürlich kann sich jeder vorstellen, wenn er in der Firma, in der er arbeitet, rausgeht und ein Referat vor 20 Leuten hält, dass er sich da lange vorbereiten muss und wahrscheinlich sehr, sehr nervös ist, weil er was spricht. Und bei uns sind das halt nicht 20 Leute, das sind es auf 2000, 3000, jetzt in der Metropolitan Opera über 4000 Leute. Aber es ist, ja, man kommt mit dem Druck, man lernt natürlich mit dem Druck umzugehen und das äußert sich auch bei jedem anders. Also es wäre aber gelogen zu sagen, dass da gar nichts ist, ja, dass das einfach so Business as usual ist. Das auf keinen Fall.
Weil Sie die Met erwähnt haben, da sind Sie jetzt ja gerade, glaube ich, in Proben für einen Tannhäuser demnächst. Und wenn ich richtig nachgeguckt habe, ist das eine Inszenierung von Otto Schenk, die ist nur unwesentlich jünger als das Stück selbst, ich glaube von 1982. Und die Szenenfotos, die ich gesehen habe, die sind ja das reine Musiktheatermuseum. Ist das auch mal ganz schön für Sie, einfach mal so Helden-Ritter-Kostüm anziehen, auf ein Kreuz stellen und singen in diesen ganzen Dekorationen und nicht dieses ewige Regietheater rumgedenke, was das wohl alles bedeuten könnte? Oder wie nehmen Sie das wahr, wenn Sie in so eine Art von, ja, museale Veranstaltung hineinfallen?
Also derzeit haben wir ja noch die Proben und auf der Probebühne sieht es ja sehr karg aus. Da sind ja nur vielleicht ein paar Striche auf dem Boden und das war's, ja. Und alles andere muss man sich vorstellen. Aber natürlich habe ich auch die Fotos gesehen und muss ehrlich sagen, ich freue mich schon sehr drauf. Ich vergleiche das immer damit. Also ich habe ja kleine Kinder zu Hause und wenn man jetzt ein Kind ins Bett bringt, ja, erzählt man ein Märchen. Und da gibt's für mich eine erstaunliche Sache, nämlich, dass die Kinder immer dasselbe Märchen, immer dasselbe hören wollen. Ja, die können das schon mitsprechen, ja, aber sie wollen immer dasselbe hören. Und was sie sicher nicht hören wollen, ist die Interpretation dieses Märchens oder die psychologische Deutung dieses Märchens. Das kann unfassbar spannend sein. Also ich habe wahnsinnig spannende moderne Inszenierungen gemacht. Also eigentlich habe ich fast nur moderne Inszenierungen gemacht, muss ich sagen. Aber es muss irgendwo die Möglichkeit geben, dass man die Geschichte, sage ich einmal, das Märchen an sich, das ja auch erzählt wird durch so eine Inszenierung, dass man das sehen kann. Ja, und das ist hier natürlich in dieser Otto Schenk-Inszenierung 1:1 gegeben. Nochmal schön.
Ihr Kollege der Bass, Kurt Rüdel, Sie haben den mal zitiert mit der Aussage, die ja sicherlich auch stimmt. Das Einzige, was der Stimme schadet, ist das Singen. Wie bereiten Sie dann eigentlich Ihre Heldentenorstimme vor? Gibt es da ein spezielles Konditionstraining, das man bei Wagner braucht und bei Mozart tut es nicht Not? Oder ist das naturgegeben? Wie läuft das bei Ihnen vor einer Aufführung oder auch an einem aufführungsfreien Tag? Heißt, nicht proben, auch nicht singen oder müssen Sie täglich ran?
Tatsächlich muss ich fast täglich in irgendeine Probe. Also es ist ja nicht nur Wagner, es sind ja Konzerte und hin und wieder schummelt sich auch in Liederarten rein und das muss natürlich alles geprobt werden. Also die Vorstellungen sind ja nur die Spitze des Eisberges. Jetzt zum Beispiel am Met, wir haben Wiederaufnahme am 30. November. Naja, wir proben jeden Tag 6 Stunden. Also das, wir fiebern natürlich auf diesen 30. November hin. Aber zu Ihrer Frage, ein möglichst für mich, ich kann wieder nur für mich sprechen, also eine möglichst bodenständige und eine möglichst normale Einstellung zu allen Dingen. Also wenn man beginnt, sich verrückt zu machen und zu sagen, heute ist die Luftfeuchtigkeit vielleicht ein bisschen größer oder kleiner als sonst und ich muss jetzt den Schal mit den keine Ahnung, den Seidenschal tragen und nicht den Wollschal, weil sonst wird meine Stimme kaputt. Ich meine, das ist jetzt überspitzt, aber es gibt natürlich solche Rituale, die man sich auch selbst macht und die auch oft nicht sehr hilfreich sind. Ja. Ich gehe davon aus, dass man möglichst normal einfach reingehen soll in den Tag und mit einer möglichst normalen Einstellung. Das ist für mich eigentlich das A und O und das Wichtigste.
Mhm. Haben Sie eigentlich jemals daran gedacht oder es vielleicht mal gemacht, eine Messung, wie laut Sie singen können? So als Heldentenor müssen Sie ja eine Menge Strahl haben auf langer Strecke. Wäre ja mal interessant, ob Sie so ein startendes Flugzeug übertönen können oder so in der Preisklasse schon unterwegs sind.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Ich meine, es gibt so so Dezibelmesser auf dem Handy und da hat wohl irgendein Kollege das einmal ausprobiert, dass ich gesungen habe und gemeint, du bist jetzt bei einem startenden Düsenflugzeug. Aber wie seriös das ist, das weiß ich.
Ich habe Sie in diesem Sommer in Salzburg gesehen, in Bayreuth natürlich, Himmels Willen, bei dem Parsival, dem Augmented Reality Parsival. Ich habe Sie da zwar ständig gehört, aber ich habe Sie kaum gesehen, weil mir immer irgendwas durch diese Brille eingespielt wurde an Zeug, was mir entgegenflog, an mir vorbeiflog und so weiter und so fort. Wie war dann das eigentlich für Sie auf der Bühne? Weil Sie wussten, wir machen hier zwar eine Menge, wir haben hier eine Inszenierung am Start, aber der eigentliche Star und der eigentliche Aufmerksamkeitsmagnet passiert für einen gewissen Teil des Publikums in diesen Brillen. Ich war ganz überrascht, als ich dann Bilder mal gesehen habe von der Inszenierung, was ich alles nicht gesehen habe, weil halt in der Brille so viel los war.
Dazu kann ich leider nichts sagen, Meister, weil ich habe noch nie durch diese Brille durchgeschaut. Ich finde es irgendwie spannend. Also es eröffnet sich ja neue Möglichkeiten und man muss ja zur Verteidigung dieser Inszenierung, zur Verteidigung von Jay Schall sagen, dass es sehr, sehr spät erst gefallen ist, dass die Entscheidung sehr spät gefallen ist, dass diese Brille überhaupt verwendet werden. Ja? Und die Programmierung dauert offensichtlich wahnsinnig lange und darum blieben ihm nur ein paar Monate und er hat ein paar Symbole offensichtlich nur gemacht. Also wie Sie gesagt haben, dauernd ist irgendetwas vorbeigeflogen. Wie gesagt, ich kann es nicht sagen. Insgesamt finde ich es einen interessanten neuen Weg, den man sicher mit der nötigen Zeit und mit der nötigen Vorbereitung toll gestalten kann. Also ich denke, nächstes Jahr gibt es ja die Wiederaufnahme und der Jay Scheib hat mir schon gesagt, er hat bereits begonnen zu programmieren. Also ich glaube, nächstes Jahr wird es eine ganz, ganz andere Sache sein. Ja? Bleiben wir offen, bleiben wir gespannt. Ja?
Okay, weil Sie das gesagt haben mit wenig Zeit und Monate und so, das ist ja noch der blanke Luxus. Sie sind ja erst 2 Wochen vor der Premiere in die Inszenierung rein, in die Produktion als Nachrücker für den erkrankten Kalecher. Ist das für Sie, das haben Sie ja nicht zum ersten Mal gemacht, dass Sie so auf den letzten Drücker wo reingesprungen sind. Haben Sie danach dann 2 Wochen lang nicht geschlafen bis zur Premiere vor Aufregung ist? Oder ist das für Sie jetzt inzwischen schon so eine Art Normalzustand? Ich bin halt derjenige, den man immer last minute anruft und es geht dann auch.
Naja, also im Normalfall ist es so, dass wir sagen, sehr, sehr lange vorbereiten. Also Ihr Engagement ist hier 4-5 Jahre im Vorfeld schon fixiert. Und dann kommt das immer wieder mal vor, dass ein Kollege krank wird und wenn man helfen kann, dann hilft man. Ja? Und ich schätze den Joseph Calais sehr, ich mag seine Stimme sehr und ich denke auch, er hätte eine tolle Sache gemacht. Das wäre eine interessante Sache geworden mit ihm als Parsifal. Leider, das kann uns allen passieren, es hat die Gesundheit hat nicht mitgespielt. So ist es eben in unserem Beruf. Ich war vor Ort, ich kannte die Rolle, ich kannte die Akustik dieses Hauses. Und die Inszenierung, weil wir vorher gesprochen haben, war jetzt nicht allzu schwierig. Ja, es wurde nicht gegen den Strich gebürstet bei dieser Inszenierung, sondern wir konnten unsere Emotionen auf die Szene setzen und sozusagen, wir mussten nicht querdenken mit verschiedenen Sachen. Ja. Also insofern war das relativ schnell erlernbar, sage ich mal, ja, rein vom Handwerk her. Und ja, also ich war jetzt nicht nervöser als sonst, natürlich ja, hat die Hilfsbereitschaft einfach überwogen. Ja.
Ja, weil Sie das jetzt so mal eben erzählt haben, wenn ich jetzt richtig zähle, dann haben Sie in diesem Jahr in Bayreuth zweimal den Siegfried gesungen, im Siegfried und in der Götterdämmerung, und Sie haben den Parsifal gesungen in der Premiere. Nächstes Jahr haben Sie dann wieder den Parsifal auf dem Zettel und Sie sind mal eben noch der Tristan in der nächsten Neuinszenierung. Wie erklären Sie jetzt irgendjemandem, dass das noch gesund ist?
Ja, wie erklärt man mir, dass das krank ist? Also, ich schöpfe Energie draus und das macht Freude.
Mhm. Also Sie sind wie so ein Duracell-Hase, der immer gar nicht anders kann, als loszurennen, zu machen, zu tun, und wenn es nicht 130% sind, dann macht es keinen Spaß.
Naja, in der Tat ist es schon so, dass ich es sehr, sehr gerne habe, wenn ich zu tun habe. Und das ist ja auch ein großer Luxus und eine große Verantwortung, eine große Freude. Ja. Und auf der Bühne, ja, wenn ich jetzt mal Parsifal, ich breche das alles einmal runter für den Zuseher. Ja. Parsifal dauert für den Zuseher, naja, sagen wir mal 4 Stunden, 4,5 Stunden mit Pausen, oft bis zu 5 Stunden. Ja. Dann hast du verschiedene Rollen. Parsifal ist ja gar nicht die längste Rolle in dieser Oper. Ja. Wenn ich jetzt nur meine Rolle hernehme als Parsifal und die reine Singzeit anschaue, also nicht die Zeit, wo ich auf der Bühne stehe, sondern nur die reine Singzeit, ja, würden sehr, sehr viele überrascht sein, wie wenig das quasi ist. Also bei Parsifal sind das 25 Minuten.
Mhm.
Und das ist jetzt rein von der der Stimmphysik her, ist das ja jetzt nicht so gefährlich, sage ich einmal, ja, wenn ich 25 Minuten singe. Sondern es kommt dann natürlich auf eine gute Technik drauf an und auf eine Ausdauer und auf das richtige Material. Und wenn man sich rund um diese 25 Minuten, die man dann auf der Bühne wirklich singen muss, ja, oder singen darf, einfach so verhält, dass man die Stimme nicht alte, dass man der Stimme keinen Schaden zufügt. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich einmal einen Tag frei habe, dann ist das für viele wahnsinnig langweilig wahrscheinlich. Ich bin einfach ruhig, ja. Ich schlafe vielleicht ein bisschen länger und frühstücke ausgiebig und gehe dann spazieren. Und ja, wenn meine Familie da ist, dann ja, spiele ich mich mit den Kindern oder sonst telefonieren wir mal, aber es ist ein sehr, sehr ruhiger Job, den wir haben. Ja, weil wie gesagt, die Aufführung, das ist immer die Spitze des Eisberges. Das Rundherum, das ist das, was Energie raubt, sage ich mal. Ja, das Reisen, das Proben, natürlich. Und wenn ich dann noch in diesen ganzen Wahnsinn, sage ich einmal, jetzt noch Sachen hineinlege, wie ich muss jeden Tag in die Disco gehen oder irgendetwas, dann wird es nichts funktionieren. Ja, dann wird die Stimme nicht mitmachen. Aber wenn ich fokussiert bin bei Parsifal auf diese 25 Minuten auf der Bühne, dann kann man das also oft machen, ja, und dann ist das nicht so schlimm für die Stimme.
Betreiben Sie eigentlich sowas wie so eine Art gesamtkörperlichen Ausgleichssport, weiß nicht, Marathon, Triathlon, Ironman, Kegeln, Schach, keine Ahnung. Gibt es da irgendwas, was Sie als Ausgleich benötigen?
Ich wandere sehr gern. Ja, ich gehe sehr gern. Oder ich erwandere mir die Städte auch. Also das funktioniert ja hier in New York wieder wunderbar. Und ich nehme mir auch sehr, sehr gerne, wenn ich irgendwo eine Probe oder längere Zeit bin, nehme ich mir gerne ein Apartment oder eine Wohnung oder ein Hotel, nicht direkt neben der Oper, sondern gerne mal so 2-3 Kilometer entfernt. Ja? Also das hält einen im Schuss und das mache ich auch gerne. Mhm. Aber nichts Extremes. Also ich würde jetzt keine Triathlon starten oder irgendetwas. Mhm. Ich habe Marathon, ja, ich habe beim New York Marathon ist angefeuert. Also das habe ich
schon angefeuert, ja, immerhin. Schon mal ein Einstieg. Wie ist denn das eigentlich, wie ist das eigentlich für Sie, wenn Sie jetzt so eine 5-Stunden-Nummer Parsival hinter sich haben, das High, dieses körperliche High, was man dann verspürt, das muss ja unglaublich sein, stelle ich mir vor. Das, also drastischer, größer, wilder als eine normale Konzertabendrunde, wo Sie in irgendeinem Oratorium oder sonst wo mitsingen, aber so 5 Stunden Parsival, gut 4 Stunden Tristan, danach schwebt man doch auf dem Bühnenboden wieder raus in die Garderobe, oder nicht?
Ja, so ist es. Und man braucht auch definitiv einige Stunden, bis man dann schlafen kann nachher. Und man ist voll gepumpt mit Musik, mit positiven Emotionen. Natürlich funktioniert das nur, wenn man diesen Abend gesund gestartet ist und auch gesund angekommen ist. Ja, wenn man, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man merkt, okay, es sitzt irgendwas auf der Stimme, eine Erkältung oder irgendetwas, und dann man rettet sich drüber. Also dann ist man nach diesen 5 Stunden streikfähig, sage ich mal. Mhm. Aber sonst ist es eine, wie Sie geschildert haben, eine fantastische Sache und ein richtiger Kick, sage ich mal. Ja.
Ich habe hier einen kleinen Frageblock vorbereitet, nach dem Motto, die Tonleiter hat 12 Töne und wir stellen 12 Fragen zum Leben. Das sind Fragen, da wären kurze Antworten ganz praktisch. Das lässt sich, glaube ich, ganz gut machen. Die erste Frage wäre, Piano oder Pforte? Beides. Sie sind Heldentenor. Ich hätte jetzt Pforte erwartet.
Nein, beides. Sie wollen kurze Antwort.
Dann die nächste Frage. Apple oder Samsung?
Apple in meinem Fall, ja.
Das Lieblingsinstrument und Ihre Stimme gilt nicht.
Das ist eine Gemeinheit. Ich, ganz, ganz ehrlich, ich spiele sehr gerne Gitarre. Also das mag ich, ja. Ja, Gitarre.
Ich hätte gedacht, das Horn so wegen Siegfried, aber Gitarre also.
Ich bin nicht nur Siegfried, also im privaten Leben.
Ja, okay. Die nächste Frage, welcher Komponist ist massiv überschätzt und Wagner gilt nicht?
ja, kann man auch so eine Frage übergehen?
Ja, aber Sie, einen Joker haben Sie meinetwegen, okay.
Einen Joker, wunderbar, den habe ich gerade.
Was haben Sie mit Ihrer ersten Gage gemacht, mit der ersten professionellen Gage?
Das weiß ich nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was ich gemacht habe, ist mit meiner ersten Gage als Heldentenor, sage ich mal, ja. Die habe ich vollkommen gespendet. Also das war mir irgendwie ein Bedürfnis. Und ja, ich habe das für ein Projekt in Afrika gespendet, dass für eine Kindertagesheimstätte dort einfach Möbel angeschafft worden. Mit meinem ersten Siegfried habe ich mir die Kindersessel dort ersungen, sozusagen.
Das ist doch schön. Die nächste Frage, Nutella mit oder ohne Butter?
Oh, das ist eine, meine Frau wird sofort sagen, mit Butter, ja. Also, und mir ist es zu süß. Ich bin eher der Siegen-Käse-Typ, ja.
Okay. Mit welchem Komponisten, außer Wagner, würden Sie gerne über dessen Musik reden?
Bach. Würde mich interessieren. Ja.
Bier oder Champagner?
Bier.
Wann haben Sie das letzte Mal im Konzert gebuht?
Nee, das ist so mache ich. Das ist, da gibt jeder alles beim Konzert oder egal welches Genre das auch ist, ja, mal einfach rauszugehen zum Publikum und dort sich einmal hinzustellen und seine Seele zu öffnen, das ist immer lobenswert, ja. Und man kann einmal krank sein am Abend und so, und dass es da irgendwelche Boos gibt, das finde ich so unerzogen und so flegelhaft. Das ist das gar nicht.
Hm. Welche Superkraft hätten Sie am liebsten?
Naja, also das gerade sehr aktuell, also so einfach diese Kriege zu beenden, diese sinnlosen, die gerade überall auf der Welt aufpoppen, ja. Und also politische Superkräfte würde ich mir manchmal wünschen.
Was ist Ihre bevorzugte Informationsquelle? X oder Twitter, Tagesschau.de, ORF.at, Zeitungen, wie informieren Sie sich?
Ja, also ganz, ganz unterschiedlich. Natürlich sehr, sehr praktisch ist, wenn man immer das Internet und das Handy bei sich hat. Ich habe ein Abo der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da informiere ich mich sehr gerne. Ja, und sonst natürlich über private Sachen. Da ist natürlich Facebook eine tolle Sache. Das ist man mit seinen Freunden verbunden, weltweit, ja. Also finde ich schon okay.
Okay. Die letzte Frage, Musik, mit der man sie jagen kann.
Zu laute Musik, das klingt jetzt blöd. Also tatsächlich, ja, diese, die, also jetzt nicht Live-Musik, sondern wenn man jetzt wirklich in eine Nachtlokal oder so geht, damit kann man mich jagen, ja, weil das ist es mit diesem Beat und das ist so der Cloud, ja, dass ich, also bei mir tut sich da nichts, also ich verstehe die Begeisterung nicht.
Haben Sie eigentlich noch Sehnsucht nach so einem kleinen, feinen, schönen Schubert-Lied, nach so dieser kleineren Kunst, weil Sie ja immer volle Lotte unterwegs sind in dem, was Sie machen normalerweise, wenn es um große Opern geht? Ist das was Ihnen buchstäblich fehlt, womöglich nur Sie und nur ein Klavier und nicht so ein 100-Mann-Orchester vor der Nase und Schubert, Wolf, was weiß ich, was für Lieder, Mendelssohn, was immer man so singen kann, Schumann-Lieder? Da gibt's ja wahnsinnig viel, was wahnsinnig diszipliniert und wahnsinnig fein gearbeitet werden muss auch. Und ganz anders als das, was Sie auf dieser großen Wagner-Bühne so veranstalten. Fehlt Ihnen das oder machen Sie das hin und wieder als Ausgleichssport?
Ja, ich mache es natürlich hin und wieder. Es fehlt mir. Ich bin ein gelernter Liedsänger. Also ich habe das Studium Lied und Oratorium abgeschlossen. Und natürlich hängt dann mein Herz dann ist überhaupt keine Frage. Und es tut auch wahnsinnig gut, es tut auch der Opernbühne und der Operngestaltung auch wahnsinnig gut. Jetzt zum Beispiel in Bayreuth ist mein Wolfram der Christian Gerhaher. So ein feiner Musiker, natürlich, der wahnsinnig viele Lieder, ein richtiger Liedspezialist. Ja. Und schon bei den Proben, wenn der diesen Wolfram singt, ja, dann hat das was Besonderes. Dann ist da etwas, noch eine Qualität dabei, die über das hinausgeht, was man normal hört auf der Bühne. Und ich, also, stimme jetzt gerade eine Lobeshymne für ihn ab. Ich weiß noch, zum ersten Mal habe ich ihn dann gesehen, auch bei einem Tannhäuser in Berlin, der Staatsoper. Und er sang auch den Wolfram und ich habe nur von der Seite zugesehen und merkte dann, dass er dann diesen Abendstern anstimmte, wurde es auf der Seitenbühne komplett ruhig. Das ganze Ballett war versammelt, die haben sich dann alle auf den Boden gesetzt und ihm einfach nur zugehört. Ja? Und er hat dort ein Lied gesungen. Man kann es gar nicht anders ausdrücken. Und das war einfach bewegend und das war wunderschön. Und an diesen Moment denke ich sehr, sehr gerne. Und ich habe vielleicht ein-, zweimal pro Jahr dann die Gelegenheit, einen Liederabend zu geben. Meistens ist dann auch wieder in größeren Sälen, zum Beispiel in der Wiener Staatsoper, muss man auch wieder anders singen, aber trotzdem ist das etwas, woran mein Herz sehr hängt. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte, als dieser Krieg ausgebrochen ist, dieser Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, also wir waren alle natürlich absolut geschockt. Das ist klar. Und meine Frau ist eine gebürtige St. Petersburgerin. Und sie hat dann sofort das Bedürfnis gehabt, dass sie quasi einen Aufschrei dagegen unternimmt, ja. Und hat eine ganz enge und liebe Freundin von uns, also die Soraya Kuschfle, die aus der Ukraine kommt. Und mit ihr gemeinsam hat sie dann ein Benefizkonzert im Wiener Stephansdom veranstaltet. Und also der Stephansdom war in Kürze ausverkauft. Und dort durfte ich natürlich auch singen mit Klavierbegleitung und ich habe Du bist die Ruhm von Schubert gesungen. Ja. Und das ist mir immer noch so in eine Herzensangelegenheit. Und es war einfach unfassbar schön. Also keine große Opernarie würde dorthin gepasst haben. In diesem Rahmen.
Wo wollen Sie jetzt eigentlich mit Ihrer Karriere? Sie sind 52 hin. Also es gibt nur ein Bayreuth, es gibt nur eine Met in New York, es gibt nur eine Staatsoper in Wien, nur ein Lohengrin, ein Tannhäuser, ein Siegfried, ein Parsival, ein Tristan. Haben Sie alles schon mehrfach durch. Sie können ja eigentlich jetzt nur noch seitwärts und nicht mehr aufwärts. Oder fühlt sich das für Sie ganz anders an?
Das fühlt sich definitiv anders an. Also aufwärts, was bedeutet aufwärts, seitwärts? Das sind ja Kategorien, die von Menschen gemacht wurden. Ja, also ich habe diese Geschichte vom Stephansdom erzählt. Das war für mich ja ganz oben, wenn man so möchte. Aber ja, es gibt ja viele, viele Menschen, denen das etwas gibt, wenn wir unsere Arbeit, unsere Kunst ausüben dürfen. Ja, und das ist das Schöne, da denke ich ja nicht daran, ist das jetzt die Met, ist das jetzt die Bastille, ist das jetzt die Wiener Staatsoper oder welches Stück ist das, sondern das sind einfach Leute, die reinkommen und denen auch das etwas gibt, ja, wenn sie einen Tannhäuser oder Siegfried oder so hören. Ja. Und für mich ist das erfüllend, das machen zu dürfen, das auf der Bühne geben zu dürfen und die Frage stellt sich für mich nicht. Also es kommen natürlich neue Rollen. Ja, es kommt der erste Othello kommt jetzt zum Beispiel, auf den ich wahnsinnig freue und der mir auch, denke ich mal, super liegt von der Stimme und emotional ein unglaublich, fast ein sehr, sehr schwieriges Stück ist, ja, aber trotzdem ein tolles Werk ist. Ja. Oder Liebe der Danae, das kommt jetzt dann nächstes Jahr. Und das muss natürlich alles gelernt werden, ist keine Frage. Aber trotzdem empfinde ich es als große Auszeichnung, als große Ehre, auch das machen zu dürfen, was ich mache. Und selbst wenn es nur mehr Wagner sein sollte, auch da gibt es schlimmere Schicksale, würde ich sagen.
Jetzt muss ich mich mal ein bisschen dumm stellen, aber das höre ich so oft, dass also Sänger sagen das, Instrumentalisten sagen das, sie müssen in jedem Saal anders spielen und sich anders darauf einstellen. Heißt das eigentlich immer nur, sie müssen entweder lauter oder leiser singen? Also wo sind da die Unterschiede, die sie machen bei einem Opernhaus? Gut, Bayreuth ist nun sehr speziell, aber ist es nicht eigentlich Wurst, ob sie in Wien oder in München in der Oper auf der Bühne stehen? Solange sie laut genug sind, ist alles in Ordnung oder nicht zu leise und damit hat sich's. Wie erklären sich oder welche Art von Unterschieden müssen Sie da vornehmen?
Ich kann ja nicht, das sind ja instinktive Unterschiede. Ja? Ich kann ja jetzt nicht rausgehen und sagen, ich muss jetzt ein bisschen lauter singen und weil ich bin jetzt dort und dort. Ja? Mhm. So funktioniert das nicht. Sondern als Sänger arbeitet man immer im Moment, ja, und das ist das Typische. Also wenn man da auf der Bühne steht, hat man manche Seele, die unglaublich viel zurückgeben, ja, wo man sich fühlt wie in einer Badewanne, wie in einem Badezimmer, wenn man dort sieht, ja, und das kann wahnsinnig tückisch sein, weil dann denkt man, man kann so unglaublich zurücknehmen und zurückfahren das Ganze und ich fühle mich trotzdem noch wohl beim Singen. Wenn dann nämlich ein paar Stunden später Leute drinnen sind, ja, dann ist die Akustik plötzlich wieder ganz, ganz anders. Und wenn ich aber dann mit derselben Einstellung reingehe und nichts verändere, dann kann es ganz, ganz leicht sein, dass das zum Desaster wird, zum akustischen Desaster wird so ein Abend. Ich bin irgendwann davon ausgegangen, dass man nicht auf diese Akustik in quasi um einen herum hören muss, ob man sich da wohlfühlt oder nicht, sondern man kriegt immer ein ehrliches Feedback von der Akustik eines Raumes, von seiner Stimme, die zurückkommt. Ja, das ist oft ein bisschen verzögert. Das ist oft um ein paar Zehntelsekunden verzögert. Ja? Aber wenn ich meine Stimme zurückkommen höre, dann weiß ich, sie trägt. Und sie trägt auch in den letzten Reihen. Ja, weil von dort kommt ja die Stimme zurück. Weil dort ist wieder eine feste Wand, die reflektiert. Und das ist einfach meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Und das ist eben von Raum zu Raum verschieden. Gibt es auch verschiedene Punkte auf der Bühne, ja, die wieder eine ganz eigene Akustik haben. Aber das zum Beispiel diese zwei berühmten Punkte in der Skala, wo einfach die Akustik eine andere ist als auf der anderen Bühne. Ja.
Gibt es da auf dem Bühnenboden dann Markierungen, so kleine Warnzeichen, von wegen, wenn Sie sich hier hinstellen, sind Sie selber schuld?
Ja, genau so
ist es. Ist das so? Ernsthaft?
Aber in der Skala ja. Also in der Skala ist das eine, also gibt's, ich weiß gar nicht, wie die Punkte heißen, sind nach Sängern benannt, also ich habe es vergessen. Aber das sind die großen Akustikpunkte. Ja.
Sagen Sie, wie ist das eigentlich? Ich meine, könnten Sie, aber würden Sie jetzt noch, wenn Sie jemand fragt, könnten Sie in Anführungszeichen sich auf die Bühne stellen und bei einer Mozart-Oper mitmachen? Oder ist das so ein bisschen wie mit einer Kanone auf so ein paar Spatzen schießen? Ist Ihre Stimme da einfach schon zu groß dafür? Würden Sie das noch hinbekommen, sich so wieder verkleinern, ist das falsche Wort, aber sich so darauf einzustellen, dass das nicht auffällt, dass Sie eigentlich ein Siegfried oder ein Parsival oder ein Lohengrin sind, sondern dass sie in einer Mozart-Oper genau das tun, was Mozart so von einem Tenor haben wollte.
Ich hoffe doch sehr. Ja. Also mein geschätzter Kollege René Pape meinte immer, dass man zumindest eine Mozart-Rolle sollte man immer parat haben und immer singen können, dann weiß man, dass die Stimme noch gesund ist. Und ich hatte natürlich habe den Luxus, im Ensemble der Berliner Staatsoper zu sein, um mir auch hin und wieder was wünschen zu können, ja. Und ich bekomme noch hin und wieder Abend, wo ich auch in den Terminus singen darf, ja. Und das macht mir unglaublich viel Freude. Also das ist eine ganz schöne Erfahrung und eine ganz, ganz tolle Art zu singen, ja.
Und Sie fühlen sich nicht unterfordert in dem Sinne?
Nein, Gottes Willen, was unterfordert auf keinen Fall. Ja, das Gegenteil. Es ist eine instinktive Sache, wie ich schon gesagt habe. Und man achtet ja immer, wenn man auf der Bühne ist, A, auf die Akustik, das haben wir besprochen, B, auf seine Kollegen, auf das Orchester. Ja? Man hat ja ein Gefühl, wie viel man gibt oder was man wo gibt, um nicht herauszustechen, um manchmal doch herauszustechen, wenn es sein muss. Also das sind ja alles ganz, ganz feine Gegebenheiten, ja, die man nur instinktiv ad hoc entscheiden kann. Und da ist es natürlich, gerade bei Mozart, ist es natürlich eine reduzierte Form. Ja? Auch nicht immer. Und wenn man jetzt als Termin rausgeht gleich der Beginn zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Ja, das ist ja ein da geht es ja um Leben und Tod. Das ist ein Aufschrei sozusagen. Ja, und dann oder das fantastische Duett mit dem Sprecher. Das ist ja Dramatik pur. Warum soll das nicht auch einmal dramatisch klingen? Ja, im Kleubert, in diesem großen Sängerlexikon steht bei Tamino nicht lyrischer Tenor, sondern jugendlich-heldischer Tenor. Und das sagt ja auch etwas aus.
Zum Einbiegen auf die Zielgerade habe ich noch mal ein paar kleine, kurze, praktische Fragen. Wissen Sie noch, was Ihre erste eigene Platte war? Die Sie sich gekauft haben?
Die erste Platte?
Ja.
Es waren zwei Platten. Es war das eine, also ich habe mit 14 Jahren einen Plattenspieler bekommen, in Rom eine Platte und konnte man schon CDs reingeben und zwei Kassetten, wo man noch aufnehmen konnte. Das war so ein Turm. Und da bekam ich gleichzeitig also zu Weihnachten zwei CDs. Das eine war
die 9. Beethoven von die Karajan-Aufnahme, die berühmte mit den Berliner Philharmonikern. Und das zweite war, könnte nicht unterschiedlicher sein, die erste allgemeine Verunsicherung. Eine wunderbare Band in Österreich, also die fantastische Texte hatten. Und also, ja, also das war so die Range meiner musikalischen Vorlieben, die ich hatte. Ja. Aber ich muss gestehen, durch diese 9. Beethoven, die ich in diesem Alter auch bekommen habe, ist meine Liebe zur klassischen Musik wahnsinnig gewachsen oder erweckt worden, sage ich mal. Ja. Und ich habe dann begonnen, mich für Stimmen zu interessieren. Ja. Und also bis dorthin hatte ich ja noch nicht gesungen oder wusste auch nicht, dass ich Sänger werde. Oder wie gesagt, ich bin am Bauernhof groß geworden. Wir hatten auch wenig bis gar nichts mit klassischer Musik zu tun. Ja. Mein Vater war kurz vorher gestorben, also wir hatten noch andere Sorgen, sage ich mal. Ja. Und trotzdem war das dann für mich so ein Anker, in dem ich mich emotional irgendwie geflüchtet habe. Und ich habe dann begonnen, bei verschiedenen Flohmärkten wieder oder so auch Platten zu kaufen. Es war ja auch ein Plattenspieler auf diesem Turm. Und ich weiß, ich habe dann für mich entdeckt den Fritz Wurmelig. Ich hatte mir dann so Singles bestellt, also gekauft, ja, und irgendein Flohmarkt das abverkauft, also so 10, 15 so Single-Platten und die hatte ich mir dann gekauft. Eigentlich gar nicht wissend, was das ist, sondern einfach nur, ja, weil es eben da war und weil die Gelegenheit da war. Und da bin ich dann richtig reingekippt. Ja, also diese Stimme, und das ist bis heute, finde ich, das faszinierend, was der gemacht hat. Ja. Und diese Natürlichkeit, mit der er gesungen hat und auch diese Italianität, die er reingebracht hat, selbst wenn er auf Deutsch gesungen hat. Also wenn der Granada singt auf Deutsch, dann ist das Spanische wie bei allen Spaniern, sage ich mal. Und also großartig. Und da bin ich richtig. Also das hat dann in mir etwas erweckt, sage ich einmal, entfacht.
Was war Ihr erster
viel später.
Ja. Was war Ihr erster Konzertbesuch? Oder zu wem sind Sie gegangen? Was war die Premiere?
Das war erster Konzertbesuch, also erster Opernabend, sage ich mal, La Bohème. Und da hat mich tatsächlich mitgenommen der Priester in unseren Ort. Ja, der Pater Benedikt Riebel, so hieß der. Und der, ich weiß nicht warum, aber er hatte eine Karte übrig und da hat er mich wohl gefragt, ob ich da mitkommen möchte. Vielleicht hat er auch etwas gespürt, dass da in mir so eine Leidenschaft ist, ohne dass ich es selbst wusste. Und ja, ich bin dann mitgefahren.
Wohin?
Das war die Wiener Staatsoper, ja.
Okay.
Ja. Und also ich weiß, der erste Eindruck, den ich hatte, ich meine, die Atmosphäre war schon einmal eine andere als bei uns im Kuhstall, obwohl unsere Kühe auch Wagner-Namen hatten, aber trotzdem war es eine, also die Atmosphäre war schon fantastisch, ja. Der Raum wird dunkel und du spürst, dass diese 2000 Leute, die da drinnen sind, einfach in Erwartung eines schönen Erlebnisses sind. Und dann beginnt dieses Orchester zu spielen. Also ich weiß, ich habe keine Ahnung, wer damals gesungen hat oder irgendetwas. Ich wusste nur, dass dieser Orchesterklang mich von Anfang an bewältigt hat. Ja? Weil ich war auch gewohnt, dass, also ich kannte so einen Klang nicht. Ja? Ich kannte das von unserem Radio zu Hause oder eben von meinem CD-Player, den ich da bekommen hatte, hat auch nicht diese Qualität hatte, wie die heute und irgendwie billige Boxen nicht da waren. Aber dann war plötzlich so ein unglaublicher Surround-Sound aus dem Graben raus, rauschfrei. Also das hat mich fasziniert.
Und die letzte Frage in dem Kontext, was ist für Sie die beste Musik zum Mitsingen im Auto? Und Wagner zählt nicht.
Ich muss ja enttäuschen, ich höre fast keine Musik im Auto. Also wirklich, ich bin
Ja. Ja.
Na gut.
Ha, ich weiß, ich weiß. Tut mir leid. Liebes Publikum, tut mir leid, ich bin ja da.
Geh mit den Köchen, die in der Küche zu Hause verhungern würden, weil sie nicht wissen, wo was ist, weil sie da nie hingehen.
Oder mit den Chirurgen, die sich keine Butter runterschneiden können, um sich in die Zwiebel zu schneiden.
Okay, dann sind wir, glaube ich, durch. Ich muss nochmal nach überlegen. Sie sind im April nächsten Jahres, sind Sie hier in Hamburg wieder bei der Mahler 8 mit Semjon Büschkow und dem NDR Elbphilharmonieorchester. Das ist kurz vor dem
Tristan.
Ja. Ja, kurz vor dem Tristan im Juli. Und drei Vorstellungen hintereinander, Mahler 8, Symphonie der 1000, also genau Ihre Kragenweite. Dann haben Sie ein bisschen was an Herausforderungen, was die Lautstärke angeht. Haben Sie schon mal mit Herrn Tobias Kratzer sich kurz geschlossen, dem nächsten Opernintendanten hier in Hamburg? Der hat ja den Tannhäuser in Bayreuth gemacht. Vielleicht hat er Ihnen schon mal gesagt, 2025, komm noch mal vorbei. Oder gibt es da noch keine Ansage, wann Sie an der Staatsoper hier in Hamburg mal auftauchen könnten?
Gibt es leider jetzt keine, also ich schaue selbst immer auf meinen Terminkalender rein, also meine Agentur führt den ja quasi für mich und da sehe ich immer, dass es ziemlich voll ist bis 2029, also da ist nicht mehr viel Platz, aber für so Konzerte oder so natürlich immer wieder was. Aber ich liebe natürlich Hamburg, ich liebe auch die Hamburger Oper und also ich würde mich natürlich freuen, wenn es wieder mal klappt.
Da ist jetzt ein ganz klein bisschen Schmäh dabei wahrscheinlich, oder?
Also, entschuldigen Sie. Nein.
Natürlich nicht.
Nein, aber das habe ich, also kein Schmäh. Also ich meine das ehrlich, ich bin wahnsinnig gerne in Hamburg. Und auch die Sachen, wie ich dort gesungen habe, singen durfte, also ich habe die in tolle Erinnerung, zum Beispiel dieser Parsifal, dieser Achim Freier Parsifal, auch politisch, was ich da rundherum tat, da war dann gerade irgendwie das G12-Treffen und riesige Demonstrationen und was weiß ich, Autos haben gebrannt und wir haben da drinnen Parsifal gespielt. Also das hatte schon was, muss ich sagen. Oder geprobt hatten wir damals Parsifal. Oder auch der Ring, toll. Also ich weiß noch, ich habe zum ersten Mal mein Schwert geschmiedet aus der Bühne, indem ich eine Waschmaschine zerlegt habe und mit dem Trommel da irgendwie dieses Schwert geschärft habe. Also
nur schöne Erinnerungen.
Mich heute noch wahnsinnig gerne.
Ja gut, dann hoffe ich, dass sich bald wieder ein Termin findet für Sie und für uns hier, dass Sie dann auch wieder an der Oper sind und nicht nur in großen Anführungszeichen in der Elbphilharmonie mit einer Mahler 8 und vielleicht ergibt sich ja das eine oder andere hier an der Oper erstmal. Jedenfalls vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ansonsten spätestens nächsten Sommer dann in Bayreuth, wenn Sie diese beiden kleinen Rollen vor der Brust haben, Tristan und Parsifal. Und wahrscheinlich sagen, ich habe mir es langweilig, ich habe nichts zu tun. Gib mir mal was zu singen.
Gib mir auch so ein Kaffee, ja.
Alles klar. Dann viel Spaß in New York und bis demnächst erstmal.
Dankeschön. Danke für das schöne Interview. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.